Trotz des Ampel aus, das ist ja angeblich jetzt, glaube ich, das Schlagwort des Jahres.
Nicht D-Day?
Das ist jetzt das zum Glück nicht.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Merry Christmas, Glühweinfolge 24. Oder, ach Uli, ich begrüße euch alle, ja kaum zu glauben, schon wieder recht herzlich zur vorweihnachtlichen Glühweinfolge dieses Podcasts. Wie auch schon in den vergangenen 4 Jahren wollen wir uns zurücklehnen und zurückblicken, was war gut, was nicht so gut. Ja, Uli, eigentlich wollte ich jetzt mein typisches Standardsprüchlein zu Beginn machen.
Dann mal los, ich bin gewappnet.
Ja, ich bin mir aber gar nicht sicher. Wir haben dieses Ding jetzt schon 3-mal gemacht. Und jedes Jahr haben wir am Ende gesagt, na komm, Folgejahr wird wieder besser, Folgejahr wird wieder ein bisschen geiler. Nach Corona kam dann Hochwasser, dann kam Krieg, es kam noch mehr Krieg, was kam noch? Affenpocken, was soll noch kommen? Und das Jahr 2024 war so, hold my beer. Lass uns doch das vielleicht noch machen. Ampelcrash, Trump, Sperrminoritäten, let's go. Ja, also von daher trotzdem, Uli, wie immer.
Wir haben genug Themen, also da musst du dir keine Sorgen machen.
Ja, aber es wird nicht wieder ein bisschen besser, glaube ich. Es wird auch wieder irgendwie ganz furchtbar. Aber wir atmen ein, wir atmen aus.
Weißt du was? Das Schöne ist doch, liebe Steffi, also wir geben die Hoffnung doch gar nicht auf. Und das ist doch wunderbar. Wir bleiben optimistisch. Und das ist etwas, was uns doch auch auszeichnet. Denn ohne ein gesundes Maß an Optimismus kann man viele Probleme dieser Welt, die sich immer weiter kumulieren, im politischen, im vielleicht auch im persönlichen Bereich, doch gar nicht so gut ertragen. Und ich will ja schon mal ein kleines Beispiel direkt zu Beginn geben. Wir haben in Münster jetzt die sogenannte Himmelsleiter installiert. Das ist ein Kunstwerk einer österreichischen Künstlerin, die heißt Billy Tanner und die hat eine 36 Meter lange, gelb leuchtende oder illuminierte Leiter, eine Himmelsleiter, geschaffen, die bei uns am Kirchturm der Lamberti-Kirche hängt. Und du weißt, Münster hat viele Kirchen. Die Lamberti-Kirche ist eine der bekannten neben dem Dom und sie leuchtet in die Nacht hinein. Schon von weitem, wenn du auf Münster zufährst mit dem Auto oder auch mit dem Zug, kannst du diese Himmelsleiter bei Nacht sehen. Und das ist so ein wunderbares Zeichen der Hoffnung und des Mutgebens. Du schaust dahin, es geht in den Himmel hoch, es leuchtet und du wirst einfach ganz ruhig und denkst, also da kann gar nicht viel schief gehen.
Gucke. Das habe ich jetzt gebraucht. Dann alles nochmal auf Anfang, würde ich sagen. Ich begrüße euch alle zur beliebten alljährlichen Glühwein-Episode. Ein Spaß für die ganze Familie. Und auch dieses Jahr haben wir jede Menge tolle Themen für euch an Bord. Gemeinsam mit Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich Wessels, Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, durchstöbere ich mal wieder das zurückliegende Jahr für euch. Lieber Uli, schön, dass du wieder da bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir zu plaudern. So, das war doch gleich war besser.
Das größte Vergnügen am Jahresende, was soll ich sagen?
Ja, wobei wir jetzt mal spoilern. Wir zeichnen dieses Jahr, anders als sonst, früh am Morgen auf. Und deswegen bezieht sich das Cheers diesmal nicht auf Glühwein mit Schuss, sondern nur auf Kaffee und Wasser. Aber von dem Folgentitel kommen wir eigentlich nicht mehr runter. Also in diesem Sinne trotzdem Cheers, Uli.
Also Cheers und das geht auch mit alkoholfreiem Punsch. Das ist alles wunderbar.
Absolut. So, Uli, lass uns doch mal ein bisschen gucken, was uns letztes Jahr, kann man noch gar nicht sagen, aber im fast vergangenen Jahr beschäftigt hat. Ist teilweise alles schon wieder recht weit weg, finde ich. Und ich dachte, wir nehmen uns so ein bisschen Gedankenstützen zur Hand. Und deswegen, liebe Lauscher, wenn es ein bisschen knistert oder raschelt, dann liegt das daran, dass wir uns so ein bisschen die Presseerklärungen aus dem vergangenen Jahr mitgenommen haben und nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was uns so bewegt hat, dass es uns sogar eine Presseerklärung wert war. Das ging ja gleich im Januar, Uli, richtig krass los. Da hatten wir eine Presseerklärung zusammen mit dem Anwaltsverein, Juristinnenbund, Richterbund und ganz, ganz vielen anderen. Juristische Organisationen verurteilen rechtsextremistischen Masterplan aufs Schärfe. Ich will jetzt retrospektiv nicht sagen, das war schon wegweiser, wie der Rest des Jahres verläuft, aber so ein bisschen ja schon. Das war ein Knaller gleich zum Auftakt.
Das war ein echter Knaller zum Auftakt des Jahres. Vor allen Dingen, wenn man unsere Geschichte ja auch sieht. Und das darf man nie ausblenden. Wir müssen ja immer schauen, warum reagieren wir auf bestimmte Sachen besonders sensibel? Warum haben wir den nicht nur den Eindruck, sondern sehen die Notwendigkeit, uns gegen bestimmte Bestrebungen zur Wehr zu setzen? Und das ist nun mal in unserer Geschichte begründet. Zu Recht ist es dort begründet, weil wir sind früher Täter gewesen, wir haben Opfer geschaffen. Und genau das wollen wir ja für die Zukunft vermeiden. Wir haben über 75 Jahre Grundgesetz ein wunderbares demokratisches, rechtsstaatliches System aufgebaut. Und das gilt es mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und wir sind nun mal als Anwälte und Anwältin Organ der Rechtspflege. Mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, müssen wir dafür uns einsetzen, dafür kämpfen, dass diese demokratische, rechtsstaatliche Struktur erhalten oder, wenn wir Bedrohungen sehen, auch verbessert wird.
Verbessert, verteidigt, beides gleichermaßen. Ich fand es beeindruckend, wie schnell sich diese Masse an juristischen Verbänden zusammengetan hat, um da gleich mit einer Presseerklärung rauszugehen. Und die BRAG ist ja weiter ganz massiv dran geblieben, auch im Januar schon. Habe ich eine tolle Podcast-Episode aufgenommen mit Leo Holling und Christoph Knauer unter dem Titel Nie wieder ist jetzt. Das war so in der Phase, als Hunderttausende und Aberhunderttausende auf den Straßen waren. Und auch schon im Januar habe ich die erste Episode mit Chan Yo Yoon aufgezeichnet. Er ist ja Vorsitzender bei uns im Ausschuss IT-Recht. Und liebe Grüße an Chan Yo, da wäre ich ein bisschen nostalgisch. Guck mal, das war unsere erste gemeinsame Episode. Und guck mal, wie viele dann noch kamen. Chan Yo hat uns nämlich mal so ein bisschen erklärt, da wurden ja die Rufe immer lauter nach Parteiverbot, aber keiner wusste, wie es rechtlich funktioniert. Und dazu hatten wir dann im Podcast auch eine Ausgabe. Und einer mit Malte Stübinger, der sich mit mir darüber unterhalten hat, was nach den Demos kommt. Und was ganz witzig war, Uli, diese Podcast-Episode hat dich ja dann auch beschäftigt. Da gab es nämlich Beschwerden zu, wenn du dich erinnerst.
Ja, das ist, aber ich glaube, das müssen wir aushalten. Wenn wir sowas nicht aushalten, dass es auch Kritik gibt, und das ist ja auch Teil unseres Demokratie- und unseres Rechtsstaatsverständnisses, dass wir die Meinungsfreiheit haben, dass wir die Pressefreiheit haben, die aber eben auch Grenzen kennt. Auch das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und deswegen Kritik halten wir aus. Wir halten sie deswegen aus, weil wir der festen Überzeugung sind, dass das, was wir machen, sinnvoll ist, dass es notwendig ist und dass es ein vernünftiger und vor allen Dingen auch rechtsstaatlicher Weg ist, den wir beschreiten. Und deine Podcasts und vor allen Dingen die positive Resonanz, Klammer auf, selbst auch die negative, Klammer zu, zeigen ja, wie wichtig es ist, diese Themen aufzugreifen, zu verdeutlichen und auch immer wieder auf die Zusammenhänge hinzuweisen, warum wir etwas tun. Wir arbeiten ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir arbeiten da, wo es um Menschen geht. Wir wollen Menschen helfen in verschiedensten Situationen, sei es im zivilrechtlichen Bereich, sei es im öffentlichen Bereich, eben auch gegenüber dem Staat, wenn es notwendig ist, dort den Staat in Grenzen zu verweisen. Das ist unsere Aufgabe als Organ der Rechtspflege und das nehmen wir umfassend wahr. Und dazu gehört auch dieses, ja, was du machst, medienwirksame Auftreten der BRAG, dass wir auch im Bewusstsein nicht nur unserer Kolleginnen und Kollegen sind, sondern auch im Bewusstsein der Bevölkerung, dass sie sehen, was wir tun, warum wir es tun und dass wir es mit guten Argumenten tun.
Ja, ich sehe das ja sowieso exakt so und ich glaube, dass man als Anwältin, als Anwalt bei gewissen Dingen einfach gefordert ist, auch Stellung zu beziehen. Und man muss ehrlich sagen, mein Podcast ist ja auch bunt gemischt. Ich hatte jetzt gerade zu diesem Thema, hatte ich aus der CDU jemanden da, ich hatte die Grünen da, ich hatte generell im Podcast FDP, Buschi war da, SPD war da. Also alle relevanten demokratischen Parteien sind regelmäßig vertreten.
Ja. Genau, diese Meinungsvielfalt, die da ist, dass wir die zum Ausdruck bringen. Und was wir feststellen ist, es gibt eben einen gemeinsamen Grundkonsens. Und das ist das, worauf wir aufbauen. Und ich habe ja schon mal erwähnt, dass es eben auch alles im Zusammenhang mit unserer Geschichte steht. Und auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen vorgreife, wir haben ja nun gerade im November auch nochmal zurückgeblickt, auch auf die Tätereigenschaft der Reichsrechtsanwaltskammer. Das heißt, wir haben nicht nur die Opferperspektive, die wir schon seit langer Zeit im Fokus haben, gesehen, sondern auch die Täterperspektive. Und das muss man sich immer bewusst machen, wie schnell bestimmte Leute in eine solche Täterperspektive hereinkommen können, wie gefährlich das ist und dass man da auch entgegenwirkt. Aber das setzt voraus, dass auch dieses Bewusstsein dafür da ist. Und auch das ist dann unsere Aufgabe, auch die negativen Aspekte, die es in einer historischen Entwicklung gegeben hat, aufzuzeigen und darüber dann das Bewusstsein wiederum zu schaffen, wie wichtig es ist, dass wir heute die Grundsätze, die wir über 75 Jahre Grundgesetz gelebt, uns gemeinsam als Bevölkerung auch erarbeitet haben, dass wir die bewahren und dass wir nicht nur bewahren im Sinne, das, was wir haben, ist gut, sondern dass wir immer gucken, wo kann man noch etwas verbessern? Ja. Wo muss man vielleicht auch aktiv mitgestalten, damit die Dinge etwas besser werden?
Absolut. Und ich glaube, dass ja der Verlauf des weiteren Jahres ganz deutlich gezeigt hat, dass wir ein feines Näschen da bewiesen haben, da von Anfang an uns mit diesem Thema zu befassen, weil das war ja noch lang nicht alles. Es gab zwischenzeitlich, aber ich glaube im März, ich weiß es gar nicht genau, im März habe ich es auf jeden Fall aufgegriffen, auch ein schönes Thema, das wir feiern konnten. So hat die Kammer Koblenz zwei Siegel erdacht und eingeführt. REFA und Azubi geprüft. Fand ich eine sehr schöne Initiative, gerade so im Hinblick auf Werbung für den Ausbildungsberuf. Und das Erfreuliche ist, es sind ja schon weitere Kammern aufgesprungen. In Freiburg gibt es schon, und ich weiß gar nicht, ist Sachsen noch nachgezogen, Karlsruhe? Einiges im Werden. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber Freiburg ist auf jeden Fall auch schon an Bord.
Das ist ein ganz anderer wichtiger Aspekt. Wie können wir unseren Beruf ausüben? Wie können wir ihn in der Zukunft auch so gestalten, dass er effektiv ist, dass er qualitativ gut ist, und das ist nicht nur von unseren Köpfen, von unseren Anwältinnen und Anwälten abhängig, sondern eben auch von den Mitarbeitern, die unser Umfeld gestalten, mitgestalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir natürlich auch für unseren Nachwuchs sowohl im juristischen als auch im nicht juristischen Bereich werben, dass wir gute Arbeitsbedingungen schaffen, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Perspektiven bieten, sich weiter zu entwickeln. Denn wir sind ja ganz lange weg davon, dass es eine reine Schreibarbeit ist. Es ist eine Assistententätigkeit. Es ist ein Mitwirken, ein Zusammenwirken. Nur dadurch schaffen wir gute Ergebnisse. Und wir brauchen junge, kreative Köpfe, die auch mit der gesamten Digitalisierung, aber auch mit der voranschreitenden künstlichen Intelligenz, mit einer intelligenten Einbindung in unsere Arbeitsabläufe umgehen können. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn wir einen Nachwuchs haben, der da interessiert ist, der auch Ideen mitbringt. Und dieses kreative Element müssen wir auch fördern. Und ich bin überzeugt, dass wir dann auch in der Zukunft gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen werden. Genauso wie wir den Nachwuchs suchen müssen für unsere Kanzleien, junge Kolleginnen und Kollegen, die mit Freude und Kreativität diesen Beruf ausfüllen und sich dafür einsetzen, dass unsere Mandanten den ihnen gebotenen und notwendigen Zugang zum Recht in jeder Form haben.
Absolut. Und ich glaube auch, dass, gerade weil du es gesagt hast, so Digitalisierung, Rechtsanwaltsfachangestellte, habe ich eine phänomenale Episode in diesem Jahr aufgezeichnet. Liebe Grüße an Silke. die auch auf Instagram selbst sehr präsent ist, hat einen eigenen Hashtag und die ist in ihrer Kanzlei nicht weniger als die Digitalministerin. Fand ich richtig, richtig cool. Das war ein erfreuliches Thema im März. Auch erfreulich im März fand ich unsere Kampagne Hashtag Aufstehen. Da haben wir schon im März angefangen, geplant. Ich sag's ganz ehrlich, geplant waren 31 Videos so im Jahr des Grundgesetz-Geburtstages. Dann hatten wir so viele Unterstützer, dass ich gesagt habe, na komm, lass 75 machen. Und die vollzukriegen war überhaupt kein Problem. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass so viel Prominenz dabei war. Also jetzt bezogen auf die Jura-Bubble. Wir hatten den Bundesjustizminister, liebe Grüße an Buschi, jetzt AD, dabei. Wir hatten die Präsidentin des BGH. Wir hatten alle möglichen OLG-Präsidenten, auch bekannte Anwälte, Lawfluencer. Das hat mich sehr gefreut und war sehr erfolgreich. Vielen Dank nochmal an alle Unterstützer übrigens.
Das war eine super Idee. Und es war auch eine super Idee, das auf 75 kleine Videos dann herunterzubrechen, passend zu dem Geburtstag. Und dass unser damaliger Justizminister Dr. Buschmann sich da sofort bereit gefunden hat, mitzuwirken, ist einfach ein schönes Zeichen, auch ein Zeichen dafür, wie die Zusammenarbeit innerhalb eines solchen demokratischen Rechtsstaates funktioniert. Wir stehen nicht isoliert da, sondern jeder hat seine Funktion, die er auszuüben hat. Aber das geht nur im Zusammenwirken guter Ideen. Das setzt voraus, dass man miteinander spricht, dass man den Kontakt sucht, dass man offen ist, auch für neue Ideen, für andere Ansätze und dass man versucht, gemeinsam daraus dann letztendlich das Beste zu formen, was einen Rechtsstaat und einen Staat, der sich um die Bürger auch kümmert, ausmacht.
Und das mich hat sehr gefreut, wie viele sofort gesagt haben, ja, mache ich mit, keine Frage. Und eben nicht.
Ja, aber es war einfach eine tolle Idee, Steffi, deswegen. Ja, also dann ist es keine Frage, dass da alle Beteiligten auch gerne mitmachen, weil man braucht ja immer so eine Idee und die muss dann umgesetzt werden. Sie muss in einem auch passenden zeitlichen Rahmen umgesetzt werden. Das hast du prima geschafft. Und dann hat man auch die zusätzliche Außenwirkung. Es gab ja ganz viele Sachen, ganz viele Veranstaltungen dazu, in den Medien, wo überall, von der Politik aus und so weiter. Aber es zeigt eben, es müssen alle relevanten Gruppen zusammenwirken, um diese Bedeutung auch eines solchen Festtages dann entsprechend nach außen tragen zu können.
Finde ich auch. Und ich glaube, dass man immer nicht vergessen sollte, wie gut wir es in diesem Rechtsstaat haben, wie gut es uns eigentlich geht, welche Rechte wir haben. Und dann darf man eben auch die Pflichten nicht vergessen. Und bei Rechte und Rechtsstaat, da fällt mir natürlich ein April Israel. Das ist ein Thema, das uns wieder und wieder beschäftigt hat. Ursprünglich ja nur mit dem Justizumbau. Wir sind ja mit der Israel Bar Association befreundet und arbeiten lange Jahre schon zusammen. Und da hat sich ja abgezeichnet, dass die neue Regierung um Netanyahu nicht nur die Anwaltschaft, sondern auch den Rechtsstaat komplett abschaffen will. Darauf lief es letztlich ja hinaus. Und deswegen war die BRAC da ja ganz, ganz eng involviert. Mit der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung Elmar Esser, BRAC-Delegation, war wieder mal auf dem Weg nach, ich weiß gar nicht, wo sie sind, Tel Aviv, glaube ich, im ersten Anlauf. Und es konnten dann gar nicht alle fliegen. Elmar, liebe Grüße an Elmar, war schon da, mitten im Angriff. Und das war eine Situation, die mich sehr betroffen gemacht hat, weil ich zum einen auch nicht wusste, Frau Limberg war auch mit unterwegs, glaube ich. War die auch schon vor Ort oder konnte sie dann nicht mehr fliegen? Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber Elmar war schon vor Ort und hat dann mit mir relativ schnell eine Sonderepisode aufgenommen und so ein bisschen berichtet, wie das war, da im Hotel zu sitzen und nicht zu wissen, erwischen die Raketen jetzt irgendwas, was in der Nähe ist, oder sind sie doch ein bisschen weiter weg? Fand ich sehr bedrückend.
Ja, man sieht leider, wie eng teilweise auch Probleme im, sagen wir mal, im rechtsstaatlichen Raum mit politischen Problemen verknüpft sind, wie sich auch aus verschiedenen Situationen heraus dann kriegerische Auseinandersetzungen entwickeln können. Und wir haben insofern, das muss man, glaube ich, sagen, schon eine etwas bedrückende Situation, wenn man den Ukraine-Russland-Krieg sieht, wenn man die kriegerischen Auseinandersetzungen in Israel-Palästina unter Einbeziehung des Iran und jetzt des Libanon sieht, wenn man jetzt aktuell auch noch die Entwicklung in Syrien sieht. Das sind auf der einen Seite alles politische Auseinandersetzungen aus ganz verschiedenen Gründen heraus, wo wir natürlich als Körperschaft des öffentlichen Rechts uns bei den politischen Statements zurückhalten müssen, was auch richtig ist aufgrund unserer Funktion. Aber wir sehen immer wieder, dass dahinter stehen rechtsstaatliche Überlegungen oder auch rechtsstaatliche Probleme. Und wenn man dann sieht, wie sich aus so einer Kumulation solcher Probleme, solche kriegerischen Auseinandersetzungen mit so vielen Toten, mit so viel Leid auf beiden Seiten ergeben, dann ist das eine Situation, die einen schon sehr bedrücken kann, denn alle diese Auseinandersetzungen sind gar nicht so weit von uns entfernt. Und gerade wenn man Familien sieht, wenn man junge Leute sieht, die Kinder haben und die in einer Welt aufwachsen, die in Teilbereichen immer aggressiver wird und auch vor Mitteln des Krieges nicht zurückscheut, dann sind das Probleme, die uns alle nicht unberührt lassen und wo wir immer wieder überlegen müssen, ob wir mit unseren Mitteln, mit den Dingen, die wir beeinflussen können, und dazu gehört eben die rechtsstaatliche Struktur, dazu gehört die Frage, wie man den Menschen über rechtsstaatliche Strukturen und damit auch eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung auch ein Leben ermöglichen kann, indem sie sich in den Ländern, in denen sie aufgewachsen sind, denen sie kulturell verbunden sind, auch wohlfühlen. Es ist eine extrem schwierige und vielfältige Aufgabe und jeder kann vielleicht einen kleinen Teilbereich dazu beitragen und deswegen gilt es da auch nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich mit den Problemen und mit möglichen guten Initiativen, die in unseren jeweiligen Verantwortungsbereich fallen, sei es in den Verantwortungsbereich der Politik, der Wirtschaft oder bei uns des Rechtsstaates, wie wir uns dafür einsetzen können.
Deswegen haben wir uns da zum Beispiel eingesetzt für das Thema Resilienz des Bundesverfassungsgerichts. Und ich wusste, dass wir das Thema immer und immer wieder aufs Tapet geholt haben, uns da auch stark gemacht haben, was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und das ist das, was ich meine mit, das kommt einem schon so lange vor, dass es her ist. Wir haben schon im April eine Presseerklärung rausgegeben und wenn du dich erinnerst, da gab es schon mal Gespräche zum Thema Resilienz Bundesverfassungsgericht und da wurden die Gespräche abgebrochen. Da gab es so ein bisschen von einer Partei so ein bisschen, wurde mit Personal ja verknüpft, so ein bisschen sachfremde Erwägungen. Dann hat man sich aber doch zusammengerauft und das haben wir so gut gefunden, dass wir auch dazu eine Presseerklärung rausgegeben haben. Und haben die Wiederaufnahme der Gespräche zur Stärkung des Bundesverfassungsgerichts begrüßt. Und wenn man jetzt guckt, bis wohin wir es geschafft haben, ich glaube, so, wir zeichnen jetzt in der Woche vor Weihnachten auf. Noch diese Woche steht das wieder auf der Tagesordnung. Zweite und dritte Lesung. Und vielleicht dann schon Freitag grünes Licht. Da hat sich was getan, Stärkung des Bundesverfassungsgerichts.
Da hat sich was getan und es geht auch gar nicht um Schulterklopfen, nee, oder Ähnliches, dass man sagt, oh toll, wie wir das gemacht haben. Nein, es geht darum, dass man ein solches Thema rechtzeitig aufgegriffen hat, dass man auch kritisiert hat, dass Politik dann dieses Thema aus, wie du schon sagst, eher sachfremden Gründen zunächst nicht weiter behandelt hat. Und wir sehen jetzt, gerade vor dem Hintergrund des Ampel aus sehen wir, wie wichtig es ist, dass dieses Thema aus dem rein politischen Raum herausgenommen ist und dass man gesehen hat, worum es eigentlich geht. Nämlich es geht um Stärkung der Demokratie, des Rechtsstaates und das, was wir eben schon mal gesagt haben, Man muss immer nur gucken, nicht nur bewahren hilft, sondern man muss auch sehen, wo sind Entwicklungen, die wir aktiv weitergestalten können, sollen und müssen. Genau da in diese, sagen wir mal, Lücke oder in diese Verantwortung sind wir auch hereingegangen zu einem frühen Zeitpunkt. Ich glaube, das war auch sehr gut, weil dadurch gesehen worden ist, auch in der Politik, dass das eben nichts ist, was man jetzt politisch behandeln kann, sondern dass man das unter den Stichworten Demokratie, Rechtsstaat und Resilienz behandeln muss. Und deswegen ist es erfreulich, dass trotz des Ampel aus, das ist ja angeblich jetzt, glaube ich, das Schlagwort des Jahres.
Nicht die Day.
Dass es jetzt, das zum Glück nicht, dass dieses Thema jetzt trotz des Ampel aus aufgegriffen wird und dass man optimistisch sein kann, dass die vorgesehene Änderung des Grundgesetzes auch mit der erforderlichen Mehrheit erfolgt. Ein Schritt in die richtige Richtung. Man kann natürlich immer darüber diskutieren, und das ist ja auch durch den Bundesrat teilweise eingebracht worden, ist es sinnvoll, noch bestimmte Änderungen, Ergänzungen vorzunehmen. Das ist aber kein Thema, was sich jetzt einfach hinziehen darf, wo man sagt, naja, da diskutieren wir jetzt mal die nächsten 2 Jahre rüber, warten ab, was eine neue Regierung macht. Nein, da ist einfach auch die Handlungsnotwendigkeit gegeben. Und das ist schön, dass das eben auch in der Politik jetzt so gesehen wird und dass es offensichtlich auch zu der entsprechenden Grundgesetzänderung dann kommt, sodass das Bundesverfassungsgericht, das ja nun bei uns eine ganz besondere Bedeutung hat für die rechtsstaatlichen Strukturen, dass das entsprechend gestärkt wird. Und ich kann einfach nur aus den internationalen Konferenzen, Erfahrungen und Gesprächen, die wir führen, sagen, dass Deutschland, um diese spezielle Funktion des Bundesverfassungsgerichts und die Bedeutung in unserem Rechtsstaat auch durchaus beneidet wird oder dass das sehr positiv gesehen wird, weil in vielen anderen Ländern ein solches Gericht nicht so stark ausgeprägt ist oder viel mehr politisch geprägt ist. Wir haben natürlich auch immer wieder die Diskussion über die Auswahl der Bundesverfassungsrichter. Nur es zeigt sich bei uns, dass vielleicht bei der Wahl die Politik noch eine gewisse Rolle spielt, dass aber in der Funktion, sobald Bundesverfassungsrichter gewählt sind, sie ihre Aufgabe eben politisch neutral im Sinne der Demokratie und des Rechtsstaats ausüben. Und das ist eine hervorragende Eigenschaft. Wir haben ja in Polen gesehen, wie schnell es geht, eine Justiz umzubauen, wenn es wenig Schranken für politische Mehrheit gibt, Änderungen im Gerichtssystem, im Gerichtsverfassungssystem vorzunehmen und wie schwer es dann ist, jetzt diese Änderungen, die sich ja sehr negativ in Polen ausgewirkt haben und immer noch auswirken, die wieder mit den rechtsstaatlichen Mitteln auch ins Lot zu bringen, zurückzudrehen und wieder auf den Pfad zu bringen, wo es hingehört, nämlich auf eine rechtsstaatliche Struktur. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir diese Initiative nicht nur unterstützt haben, sondern dass sie jetzt auch umgesetzt wird.
Ja. Und wir sind ja sowieso immer schnell bei der Hand, wenn es um das Thema Bundesverfassungsgericht geht, dann melden wir uns ja immer gern zu Wort, wenn es was zu sagen gibt. Finde ich auch richtig und wichtig. Wir haben so nämlich auch im Juli, war das, glaube ich, einen offenen Brief geschickt an Justizsenatorin in Berlin und Generalstaatsanwaltschaft, wenn du dich erinnerst. Da ging es nämlich auch darum, dass noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erwartet wurde. Und in Berlin wurde dann einfach schon mal rasch abgeschoben. Es war eine Person, beziehungsweise ausgelieferte Person mit deutscher Staatsangehörigkeit, wurde nach Ungarn ausgeliefert. Da waren wir ja auch schnell und haben das mal angeprangert, dass effektiver Rechtsschutz garantiert sein muss in unserem Rechtsstaat. Das ist ja auch ein Thema, das uns wahnsinnig am Herzen liegt.
Das liegt uns am Herzen. Auch da hat man gesehen, auch wenn Maßnahmen schon umgesetzt waren, dass auch das Bundesverfassungsgericht dann also schnell mit den Entscheidungen sein kann und die Dinge, die falsch laufen, auch direkt dann wieder in die richtigen Bahnen lenkt. Und verbunden mit der Öffentlichkeitswirkung, die das Ganze dann hat, hat das natürlich wieder einen positiven Einfluss auf zukünftige Entscheidungen, die dann durch Staatsanwaltschaften und so weiter getroffen werden. Also da zeigt sich, dass dieses Ineinandergreifen der verschiedenen Funktionen innerhalb unseres Rechtsstaates dann tatsächlich tatsächlich funktioniert. Wenn wir dieses Thema gerade hatten, nämlich die Frage, wo vielleicht der Rechtsstaat dann nicht so richtig funktioniert, dann muss man den tragischen Anschlag in Solingen mit dazu nehmen, über den natürlich berichtet werden musste in der Presse, wo aber auf einmal eine Kollegin in den Fokus gekommen ist und praktisch als Mittäterin bezeichnet worden ist und durch die Art und Weise der Berichterstattung das Ganze so personalisiert worden ist, dass erkennbar war, welche Kollegin dort tätig war, und zwar allein und ausschließlich in dem Bereich, in dem sie tätig sein muss, nämlich in der Vertretung und der Verteidigung von Rechten eines Asylsuchenden. Und genau das hat sie getan. Sie hat mit den rechtsstaatlichen Mitteln die Vertretung übernommen und wird dann plötzlich als Mittäterin herausgestellt. Schlechter gesagt, sie wird entsprechend verleumdet. Und das hat, und da zeigt sich auch wieder das Positive eines Rechtsstaates, jedenfalls im Ergebnis jetzt, wenn auch nach längerer Zeit, dazu geführt, dass die entsprechende Zeitung, man kann das ja sagen, das ist die Bild-Zeitung, eine Rüge des Presserates erhalten hat, vollkommen zu Recht. Natürlich ist das nur eine Reaktion, es ist etwas Nachwirkendes, aber darum geht es nicht, dass es nur eine Reaktion ist. Es geht darum, dass es überhaupt diese Reaktion gibt. Dass hier aufgezeigt wird, dass da das Leben einer Kollegin letztendlich gefährdet worden ist durch die Angriffe auf ihre Person, die verbal, die psychisch waren, die sich aber bis hin zu Morddrohungen und Versammlungen vor ihrer Kanzlei geführt haben, sodass also auch die Staatssicherheit und natürlich die Polizei eingeschaltet werden musste. Also auch da zeigt sich, dass unser Rechtsstaat grundsätzlich schon funktioniert. Es ist aber auch deswegen wichtig, und da haben wir als BRAG insgesamt und du auch sehr schnell reagiert, dass diese Problematik sofort auch öffentlich gemacht wird, damit die Öffentlichkeit auch sieht, dass da der falsche Weg eingeschlagen worden ist.
Allein wenn ich zuhöre, wie du es erzählst, kriege ich hier wieder Puls, ne? Wir haben superschnell eine extrem deutliche Pressemitteilung rausgegeben und das betreffende Blatt auch namentlich benannt und kritisiert. Und hättest du es jetzt nicht gesagt, ich kenne da gar nichts. Ja, gesagt, das war die Bild-Zeitung. Und das Problem war, dass in den Veröffentlichungen, der Name war noch nicht genannt, aber es war, die Kollegin war identifizierbar. Und es war einfach eine Art und Weise, in der berichtet wurde, das entbehrt jeder journalistischen Grundlage. Kein Journalist, und ich kenne viele, und deswegen sage ich bewusst Journalist, würde so arbeiten und auch diesen Zusammenhang so herstellen. Die Kollegin hat in dem Asylverfahren, ich glaube, ein Jahr vorher, vor dem Attentat, und die dann zur Mittäterin zu machen, es ist ja völlig absurd. Da müsstest du ja jeden Arzt, jeden, der irgendjemandem, der später ein Straftäter geworden ist, mal irgendwie geholfen hat, dann zum Mittäter machen. Fand ich mega unsauber, und es hat einfach eine Welle des Hasses losgetreten. Es sind ja dann weitere, und da sage ich bewusst nicht Medien, sondern Portale, aufgesprungen und haben dann sogar noch veröffentlicht, welche Kanzlei es war. Und dadurch sind dann die Identitären auf den Plan gekommen und haben da ein Friedhofsszenario aufgebaut. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, und das haben wir ja angeprangert, hat sich das ja verselbstständigt. Es gab von den Identitären Videos online, da konnte man schon raushören, dass gewollt ist, dass jetzt andere auch noch bei diesen Bedrohungen mitmachen. Um das jetzt mal relativ frei, ich habe den Wortlaut nicht im Kopf, aber so konnte man das durchaus verstehen. Und ich stand mit ganz vielen Migrationsrechtlern und Migrationsrechtlerinnen in Kontakt. Und es hat eine Welle des Hasses gegen alle oder viele, die auf diesem Rechtsgebiet tätig sind, losgetreten.
Das ist das, und ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, das ist das Bedenkliche, welche Reaktionen eine solche Presse dann hervorrufen kann. Das eine ist die unverantwortliche Darstellung der Presse. Das andere ist aber auch die Reaktion von Teilen der Bevölkerung. Es sind zwar zum Glück nur kleine Teile, aber das darf uns nicht daran hindern, dass in einem ganz deutlichen Maße anzuprangern, dass da nämlich dann auch alle Grenzen des Rechtsstaates gesprengt werden, Grenzen in der Meinungsfreiheit, in was die Menschenwürde bestimmter Personen angeht, was deren körperliche Unversehrtheit auch durch psychischen Druck angeht. Also da sind wir in einer Gemengelage, die sehr problematisch ist und die auch zeigt letztendlich, und das muss man, glaube ich, als positive Folge sehen, dass es so wichtig ist, dass die Institutionen in der gesamten Gesellschaft, die für Demokratie, für Rechtsstaat eintreten, dass die das auch deutlich machen, nach außen deutlich machen. Nur zu sagen, das ist ein unmögliches Verhalten, das kann man nicht dulden, das ist das eine. Das ist aber die innere Überzeugung. Es geht darum, das auch nach außen deutlich zu machen, dass das eben Verhaltensweisen sind, die nicht tolerabel sind, die nicht in eine Gesellschaft wie unsere gehört, wo wir sagen, wir haben rechtsstaatliche Strukturen, die sich bewährt haben. So darf natürlich jeder, der sich um Asyl kümmert, seine Rechte wahrnehmen. Wenn das Ergebnis ist, dass er keinen Anspruch hat, dann darf der Staat auch entsprechend reagieren mit Ausweisungen und so weiter. Das ist ja alles in Ordnung, aber zunächst einmal darf er seine Rechte wahren. Und dieses Zusammenspiel zeigt, wie wichtig es ist, dass man auch das Bewusstsein in der Öffentlichkeit immer wieder durch alle die Institutionen schärft und deutlich macht, die sich eben dem Rechtsstaat und der Demokratie auch verpflichtet fühlen.
Ja. Deswegen war ich sehr, sehr dankbar, dass ich gleich zwei coole Kolleginnen hatte, die mit mir auch so sehr, sehr schnell Podcast-Episoden aufgezeichnet haben. Es war einmal Kathi Lang und einmal Sabine Fuhrmann, die nämlich beide just in dem Fall der Dresdner Kanzlei anwaltlich tätig geworden sind und hatten auch eine Sprecherlaubnis sozusagen und technisch gesprochen von der Mandantin. Und in beiden Episoden haben sie auch ganz konkret Tipps gegeben für alle Anwälte, egal ob jetzt Migrationsrechtler oder nicht, wenn sie betroffen sind von Hass, von Hetze, von Drohungen. Da waren zum Teil massive Drohungen dabei. Also wirklich, wir wissen, wo du wohnst, wir schlagen dir die Fresse ein und so weiter. Nur weil eine Kollegin oder ein Kollege auf einem bestimmten Rechtsgebiet tätig ist. Und ich habe viele Zuschriften bekommen. Ich habe viele Bedrohungen wurden an mich weitergeleitet, um mich zu informieren, um das irgendwie zu bündeln. Wir haben auch dazu aufgerufen, Leute, wenn euch sowas passiert, meldet euch bei euren Kammern oder meldet euch bei mir. Da gab es viel Feedback. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu kanalisieren und dann im Podcast Hilfestellung zu geben. Da waren krasse Sachen dabei, Uli. Also ich habe es gesehen. Da fehlt dir einfach die Spucke. Und deswegen bin ich so dankbar, dass auch die gesamte BRAC geschlossen gesagt hat, nö, da bleiben wir dran bei den Themen. Wir setzen uns da ein und behandeln die auch regelmäßig mit, ja, ich sag mal, prominent besetzt aus dem Präsidium heraus. Ganz klare Kante und zu zeigen und da auch für Sichtbarkeit zu sorgen. Weil ich habe jetzt in Response sozusagen auf diese Episoden gemerkt, ganz viele waren extrem erleichtert, weil sie so gemerkt haben, okay, das hat gar nichts mit mir als Person, sondern wir konnten halt feststellen, das ist orchestriert bundesweit. Das waren zum Teil Nachrichten gleichlautenden Inhalts. Und ich glaube schon, dass da vielen Kolleginnen und Kollegen geholfen war. Ich habe auch viele Telefonate geführt zu dem Thema. Und wir versuchen ja immer wieder irgendwie für Sichtbarkeit zu sorgen und haben tatsächlich, weil ganz viele Menschen wissen auch gar nicht, es muss ja nicht immer auf diesem Niveau eine Bedrohung sein, die man im Umfeld mitbekommt, sondern einfach so Rassismus. Bekommt mir jeder irgendwann früher oder später mal mit. Und da habe ich mich sehr gefreut, Bianca Klose von der mobilen Beratungsstelle Rechtsextremismus da, die einfach im Podcast mal erklärt hat, so könnt ihr euch zum Beispiel verhalten, da müsst ihr drauf achten. So kann man auch das Umfeld sensibilisieren. Also das ist ein Thema, das mir sehr wichtig ist und der BRAC ja auch.
Deswegen haben wir ja das Thema auch aufgegriffen. Resilienz, nicht nur bezogen auf das Bundesverfassungsgericht, sondern auch Resilienz bezogen auf die Anwaltschaft. Das eine habe ich schon erwähnt, nämlich die Untersuchung von Professor Schäfer aus Freiburg zur Stellung der Reichsrechtsanwaltskammer während der Nazi-Diktatur mit dem erschreckenden Ergebnis, dass wir da eben auch Täter gewesen sind. Und das haben wir dann gleichzeitig aufgegriffen bei unserer schon etablierten Veranstaltung Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft, wo es auch um Resilienz der Anwaltschaft ging und wo wir gerade auch das Thema Angriffe auf die Anwaltschaft im Zusammenhang mit solchen Attacken und Angriffen aufgegriffen haben. Weil das ist ein Thema für uns alle, wenn wir wahrnehmen wollen, was wir als Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen tun sollen, nämlich die Rechte unserer Mandanten zu vertreten und zu verteidigen. Und das müssen wir in einem Umfeld tun können, in dem wir dann als Anwaltschaft, aber auch die Gerichte nicht auf einmal in eine Täterposition gebracht werden, die wir in diesen Fällen auch nicht ansatzweise haben, sondern genau das Gegenteil der Fall ist. Also ein, sagen wir mal, ganz schwieriges Problemfeld, wenn man das so vorsichtig formulieren will, aber eben ein Problemfeld, mit dem wir uns dann auch alle zusammen befassen müssen, was auch alle Beteiligten dann auch aufgreifen. Das ist eigentlich das Wichtige, dass diese Dinge dann nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern die Probleme aufgezeigt werden und dadurch auch immer wieder geschaut wird, welche weiteren Lösungsmöglichkeiten, welche weiteren Entwicklungsmöglichkeiten haben wir und sollten wir aufgreifen.
Ja, ist ein Thema, das sich auch rein rechtspolitisch immer wieder stellt, jetzt nicht nur Bezug auf Resilienz Bundesverfassungsgericht, sondern auch bezogen auf Hate Speech, Hass im Netz. Da ist auch ganz viel in Bewegung, viele Überlegungen, was man tun kann, was vielleicht eine gute Idee wäre. Und da habe ich in diesem Jahr eine ganz spannende Podiumsdiskussion dazu besucht in Spirit Legal in Leipzig. Und da ging es um das Thema Regulierungsbedarf in Filterblasen. Wäre ja auch ganz spannend, weil das ja auch ein Thema ist, das die Anwaltschaft beschäftigt. Wo kann man was tun? Brauchen wir vielleicht mehr Regulierung? Ende in Sicht ist noch nicht, aber viele tolle Ideen. Und dazu hatte ich Jonas Karl, liebe Grüße an Jonas im Podcast. Sehr, sehr spannende Ideen, wie man langfristig da ein bisschen was verbessern kann. Und auch da gibt es ja so einige Gesetzgebungsvorhaben, die immer mal wieder aufploppen, dann wenn wir ein bisschen verschwinden. Wir werden sehen, wie sich es weiterentwickelt. Da bleiben wir grundsätzlich auch immer dran. Weiterentwickelt ist auch noch ein gutes Stichwort. Dazu hatten wir auch eine Presseerklärung. Auch wieder Thema Rechtsstaat. Das war das Thema. Schleswig-Holstein. Tja. Arbeits- und Sozialgerichte. Nächstes Aufregerthema.
Das ist auch ein Thema, was uns ja früher schon immer wieder beschäftigt hat. Justizreform seinerzeit auch mal in Mecklenburg-Vorpommern. Es war ein Thema auch in Nordrhein-Westfalen. Gibt es zu viele Amtsgerichte? Sollen Amtsgerichte geschlossen werden? Soll es nur noch Justizzentren geben? Ein Thema, was dann jetzt in Schleswig-Holstein eigentlich erstmal im stillen Kämmerlein ohne eine wirkliche Öffentlichkeitsbeteiligung.
Wie das aufplöppte, ne?
Was von vornherein schon zu kritisieren ist, weil es zeigt sich, wenn ich versuche, sowas im stillen Kämmerlein zu machen, dass das dann explosiv ist, aber eine Rückwärtsexplosion, die nämlich dann diejenigen trifft, die versuchen, so etwas ohne eine sachgerechte Diskussion dann in den Stil zu stoßen. Zum Glück hat es da ja dann sehr schnelle Reaktionen, nicht nur von uns, sondern auch von Richterverbänden gegeben. Und es gibt ein Zurückrudern, wie wir wissen, zwar nicht in vollem Umfang, aber doch in einem erheblichen Umfang durch das dortige Justizministerium. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, immer wieder diese Themen aufzugreifen, vor allen Dingen, wenn man davon erfährt, dass das also Themen sind, die jetzt, obwohl sie so öffentlichkeitsrelevant sind, dann nicht zunächst einmal mit sachgerechten Argumenten diskutiert werden. Denn das ist doch eigentlich der Kern dessen, was uns ausmacht, dass wir dann, wenn wir vermeintliche Probleme identifiziert haben, dass wir uns da mit den Argumenten, mit den Sachargumenten auseinandersetzen. Und das mag dann durchaus dazu führen, dass es auch einzelne Schließungen von Gerichten geben kann, aber eben nicht in dieser überfallartigen Mission, wie das in Schleswig-Holstein versucht worden ist. Und da muss man dann immer wieder sehen, wenn ich betone, dass der Rechtsstaat funktioniert, weil die Bevölkerung den Zugang zum Recht hat, dann muss ich diesen Zugang zum Recht aber auch so gewährleisten, dass er auch tatsächlich wahrgenommen werden kann. Und das betrifft gerade die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit. Da ist es natürlich unglaublich wichtig, dass diejenigen, die betroffen sind, dann also auch ihre Stimme nicht nur mit einer anwaltlichen Vertretung erheben können, sondern auch die Möglichkeit haben, im Gericht vor Ort vorstellig zu werden. Also auch so ein Thema, wie man im Rechtsstaat dort miteinander umgeht. Ein Thema, das wir aufgegriffen haben und, wie sich zeigt, auch durchaus gemeinsam mit anderen Akteuren positiv haben beeinflussen können.
Vor allem hat sie das ja sogar gesagt, ne? Sie hat ja sogar gesagt, ja, also die juristischen Verbände hätten so Druck gemacht. Und das Ergebnis ist ja, habe ich in der Presse gelesen, wurde sie so zitiert. Und es ist nicht das Ergebnis, das ich richtig gut finde, aber wir haben jetzt immerhin wohl zwei Kompetenzzentren. Und man macht es ja nicht glauben, aber Schleswig-Holstein ist halt groß, ne?
Ja, das darf man nicht unterschätzen. Das sind dann schon erhebliche Entfernungen, die jemand zurücklegen muss, wenn er dann Recht haben möchte und sein Recht durchsetzen möchte. Und das sind ja auch Verfahren, die in der Regel auch das persönliche Erscheinen der Parteien erforderlich machen. Deswegen muss ich dann also auch vor Ort sein können. Und dazu muss ich auch jetzt rein räumlich auch die Möglichkeit haben. Und da wird nicht alles durch Videokonferenzen oder Ähnliches auch ersetzt werden können. Wir wissen alle, dass das ein Format ist, was helfen kann, was aber nicht jede Form der persönlichen Anhörung ersetzen kann.
Also, und ich kann mich noch erinnern, ich habe mein Referendariat ja in Schleswig-Holstein gemacht, Hamburg und Schleswig-Holstein, und musste deswegen immer und immer wieder ans OLG Schleswig fahren. Und wenn du da hingefahren bist, kam dann irgendwann ein Schild, dann wusstest du bist jetzt gleich da, letzte Tankstelle vor Dänemark. So, und als ich diese Nachricht bekommen habe, dass das droht mit den Arbeits- und Sozialgerichten, dachte ich, Leute, und jetzt kommt ihr bestimmt auch noch auf die Idee, lass mal Schleswig nehmen.
Ja.
Ne? Das ist quasi Süddänemark schon. Naja, ein bisschen was konnten wir da bewirken, das finde ich ganz gut. Es sind ja auch andere wirklich auf die Barrikaden gegangen. Das war im September. Wichtig ist, Oktober, mein Podcast ist 4 geworden.
Ja,
ist es zu glauben, 4 Jahre? Ich glaube das gar nicht.
Ach, es sind nicht nur 4 Jahre. Wenn man sich einfach nur daran gewöhnt hätte, nach dem Motto, es gibt den Podcast, läuft wunderbar. Das wäre nicht das, was du dir wünschst, was wir uns wünschen, sondern was wir uns ja wünschen, ist, dass dieser Podcast wahrgenommen wird, dass er mit den Themen, die aktuell sind, so gestaltet, gefüttert werden, und das gelingt ja immer wieder, dass diese Themen auch das notwendige Bewusstsein erzeugen können. Und das ist eben so klasse daran, dass das nicht einfach nur ein System ist, was sich eingeschleift hat, was sich bewährt hat, sondern dass immer wieder neue Punkte, neue Höhepunkte gesetzt werden. Also das ist das Schöne daran. Und du hast schon von vieler Seite Lob bekommen, vollkommen zu Recht. Und ich kann mich da einfach nur gerne anschließen. Denn das muss man auch mal sagen, es ist nicht ganz leicht, dann ein solches Format auch so erfolgreich zu halten. Und das ist dir gelungen. Also herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Und es macht einfach irre viel Freude, wenn du immer wieder Leute hast, wo du denkst, oh, das ist ein cooler Mensch, das ist ein großartiger Jurist oder großartige Juristin. Ist ein Vorbild, hätte ich gerne im Podcast. Ah, macht derjenige bestimmt nicht. Da fragst du an. Doch. So, und das macht mir halt Freude. Und mein Herzensanliegen mit diesem Podcast ist einfach, wenn ich Menschen toll finde, die zu teilen mit allen anderen. Und deswegen macht mir das so wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Und ja, im nächsten Jahr schon 5. Geburtstag. Oder kann ich euch da draußen schon mal spoilern? 10.10.25, 5 Jahre Podcast, da gibt es eine kleine Geburtstagsparty. So, das war der Oktober. Was gab es noch? Es gab noch einen neuen Corona-Untersuchungsausschuss. Da habe ich gar keine Lust, dass wir jetzt groß drüber sprechen. Verlinke ich in den Shownotes.
Lass die arbeiten und dann schauen wir mal.
Verlinke ich in den Shownotes. Wir haben zumindest mal erklärt, was ist denn Aufgabe eines Untersuchungsausschusses? Wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und was ist die Konsequenz? So, das haben wir alles erklärt.
Aber weißt du, da gehen wir nur noch einmal zu einem ganz anderen Punkt über in der Corona-Zeit. Das hatte jetzt mit dem Podcast weniger zu tun, aber dass wir ja auch dank deiner Hilfe und anderer Kollegin aus der BRAG es geschafft haben, sehr schnell auch die Entscheidungen zusammenzufassen, die für die Zeit relevant waren. Das hat gar nichts mit der Frage zu tun, welches Ergebnis der Untersuchungsausschuss jetzt hat, aber da auch die Öffentlichkeit so zu informieren, dass es einfach mal einen Überblick, eine Zusammenfassung aller Entscheidungen dazu gab, sodass auch jeder wusste, mit welchen Themen er da umzugehen hat, wenn es in diesen juristischen Bereich kam. Also das war auch eine tolle Arbeit, aber das nur mal am Rande erwähnt.
Ja, ansonsten lass uns einfach Corona ausklammern. Deswegen war ich auch gar nicht so wild drauf, inhaltlich nochmal mich mit dieser Aufarbeitung zu befassen, die allen, Gottes Willen, aber vielen so wichtig zu sein scheint, weil ich bin froh, dass wir jetzt an einem anderen Punkt stehen und ich gucke immer gar nicht so gern zurück, ich gucke immer ganz gern nach vorne. Super. Wo wir einmal zurückgucken müssen, das sind zwei Ereignisse, die mich aus dem Sesselchen, in dem ich hier aufzeichne, rausgehauen haben. US-Wahl, ich bin ehrlich, vielleicht ist es meiner unbändigen Hoffnung, ich bin so ein positiver Mensch, geschuldet gewesen, ich habe es nicht kommen sehen wollen. Nur ist es so. Und kaum hatte man sich davon wieder berappelt, wir hatten ja nur einen Tag Zeit oder so, ne? Uli, was war das so denn? Was war das denn?
Ja, ja, das ist gelebte Demokratie, wenn man so will. Jenseits aller Diskussionen um D-Day und so weiter. Es hat immer wieder Konstellationen gegeben, wo Koalitionen auseinandergebrochen sind, wo es auch konstruktive Misstrauensvoten gegeben hat. Das ist Teil, sagen wir mal, auch der Demokratie. Wir haben einfach auch eine Situation gehabt, ich glaube, die kann man schon so beschreiben, dass sich viele die Frage gestellt haben, über das Jahr hinweg, ist diese Koalition so handlungsfähig, dass das, was positiv und notwendig umgesetzt werden muss, tatsächlich umgesetzt werden kann. Da konnte man durchaus Zweifel äußern. Wir haben dann einen Paukenschlag erlebt durch die Entscheidung unseres Bundeskanzlers, den Finanzminister zu entlassen. Und damit war diese Koalition Geschichte. Sieht man mal jetzt das Positive, dass nach vielen Aufregungen, vielen Dingen, die jetzt hochgekocht sind, es gleichwohl die Politik geschafft hat, jetzt zu einer voraussichtlichen Lösung. Heute soll ja um 13 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Vertrauensfrage gestellt werden, zu kommen, die es ermöglicht, dann Neuwahlen zu schaffen, sodass wir auch den Stillstand in dem politischen Raum so gering wie möglich halten. Wir haben ja auch jetzt immer noch die Möglichkeit, bestimmte gesetzliche Regelungen, die notwendig sind, zu verabschieden. Das soll ja in Teilbereichen auch geschehen. Über das Bundesverfassungsgericht haben wir schon gesprochen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass jetzt nicht auch durch ein Hinauszögern von Neuwahlen ein Stillstand in der Politik eintritt, der sich über einen langen Zeitraum hinzieht und damit also auch Raum für Aktivitäten bietet, die man in einer Demokratie nicht haben möchte. Also deswegen muss man auch mal hier und da das Positive mit sehen, dass wir jetzt in einen Modus kommen, aller Voraussicht nach jedenfalls, durch den Neuwahlen ermöglicht werden, sodass wir im neuen Jahr dann auch relativ zügig hoffentlich eine neue Regierung haben. Schauen wir mal, wie das Ergebnis sein wird. Da wage ich auch keine Prognose. Entscheidend wird sein, dass wir eine stabile Regierung zusammenstellen können, die dann auch die notwendigen Entscheidungen, da gibt es ja viele von, die jetzt zunächst mal auf Eis gelegt werden, gerade also auch im haushaltspolitischen Bereich, dann auch im steuerrechtlichen Bereich, aber alles Dinge, die für die Wirtschaft relevant sind, dass die dann schnell in einer vernünftigen Art und Weise gefasst werden können, damit diese Periode des, sagen wir mal, langsamen Arbeitens mit einem gewissen Stillstand möglichst schnell überwunden wird. Aber das war schon, sagen wir mal, ein Hammerergebnis, wenn man Amerika und das Ende oder das Ampel aus dazu nimmt. Da haben wir schon interessante Stunden sozusagen in der Medienlandschaft und in den politischen Entscheidungen gehabt.
Nee, und Uli, ganz ehrlich, ich fand es so ein bisschen unverschämt auch von Herrn Scholz. Ich war nämlich eingeladen zu einem befreundeten Podcast. Da wollten wir so ein bisschen Trump analysieren. Was bedeutet das Ganze? Und ich war noch mit der Analyse Trump beschäftigt. Und dann kann man doch nicht, also bitte, da muss man doch mal nachfragen, ob das terminlich bei mir jetzt auch gerade reinpasst. Das fand ich unfreundlich.
Liebe Steffi,
das ist ein unfreundlicher Akt.
Wenn wir so weit sind, dass der Bundeskanzler Termine nach dir ausrichtet,
ja,
dann haben wir es geschafft.
Ja, findest du nicht, wir sollten eigentlich genau da sein? Ja, ich muss das ja immer alles zeitnah aufgreifen. Und das war vom Timing her wirklich ungünstig für mich, sehr ungünstig. Ja. Ich habe in der Tat ja auch, und das war wieder so ein Fall, morgens um 5 Uhr, Chan Yo, hin und her geschrieben. Und dann treffen wir uns spontan mittags und zeichnen auf. So, das muss aber auch in den Kalender passen. So, deswegen einfach jetzt schon der Wunsch an die künftige Regierung, wenn sowas mal ist, doch einfach mal vorher fragen lassen vom Sekretariat, irgendwie mich anrufen, ob das dann gerade passt. Das wäre sehr schön. So, November, Uli, das hast du schon abgefrühstückt im Prinzip. Die Presseerklärung, die ich noch habe hier, das wäre gewesen, nie wieder Täter, Rechtsanwälte als Täter, Geschichte, ja, Recht.
Genau.
Hast du
ja
schon, da gab es die Buchpräsentation. Auch bei Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft haben wir das Thema Resilienz aufgegriffen. Und damit sind wir im Prinzip bei dem, was wir nach außen getragen haben, jetzt gerade durch Presseerklärungen, schon durch. Es bleibt eigentlich nur so ein bisschen das, was ich noch zu besprechen hatte im Podcast. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe noch geguckt. Ich habe noch nie so viele Sonderausgaben wie in diesem Jahr gehabt. Das waren, wenn ich mich nicht verzählt habe, 26 oder mehr. Und momentan, es geht ja wirklich Schlag auf Schlag. Während ich noch im Schnitt sitze, das Outro dran packe, passiert schon wieder irgendwas. Was hatten wir denn? Haldenwang-Ankündigung, dass das Verfassungsschutzgutachten kommt. Ist ja wieder rechtliche Frage, ne? Wie Ablauf, Parteiverbotsverfahren. Dann doch nicht, doch kein Gutachten. Dann gab's aber die Forderung, unter anderem von unserem Anwaltskollegen Till Steffen, ach bitte Gutachten doch veröffentlichen, da ist erstmal nichts passiert. Dann kam ohne Gutachten der Wanderwitz-Antrag, übrigens auch ein Anwaltskollege von uns. Und über all das haben wir gesprochen und dann unaufgefordert eine Stellungnahme von 17, besser 18 Verfassungsrechtlern. Und korrektiv verklagt das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das ist...
Aber du siehst... Auch in einem Rechtsstaat oder vielleicht gerade in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, gehen uns die Themen ganz bestimmt nicht aus.
Immer was los.
Und es gibt immer wieder Themen, die durch andere Entwicklungen getriggert werden, wie man so schön sagt. Und deswegen, du wirst nicht arbeitslos werden. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass also die Kolleginnen und die Kollegen nicht arbeitslos werden in Zukunft. Und das interessante Thema künstliche Intelligenz, das haben wir hier ja auch noch vollkommen zu Recht jetzt ausgeblendet. Denn ich möchte nicht mit einem Avatar auf der Gegenüberseite so einen Podcast führen und du hoffentlich dann auch nicht mit mir als Avatar.
Nee.
Also insofern alles in Ordnung. Wir haben aber jetzt diese Sendung, obwohl es der weihnachtliche Podcast und der Jahresabschluss ist, der ja eigentlich immer auch in der Adventszeit und in der Vorweihnachtszeit viel Optimismus verbreitet, doch mit sehr viel kritischen, teilweise negativen Themen belasten müssen.
Ja.
Aber das gehört auch mit dazu. Aber ich komme einfach zurück zu dem Beginn. Ich komme zurück zur Himmelsleiter. Ich komme zurück zu Hoffnung und Mut. Und das ist, glaube ich, das.
Gucke ich zu einer Kerze an.
Das hilft immer. Und ich hoffe, dass uns das also auch für das neue Jahr durchaus eine Perspektive gibt und dass man auch die schönen Dinge sieht. Und das wünsche ich eigentlich auch jedem Kollegen und jeder Kollegin, dass sie trotz der Arbeitsbelastung, des Stress, der Auseinandersetzungen, die da sind, dass jeder von Ihnen, von euch auch positive Erlebnisse in diesem Jahr hatte, dass diese positiven Erlebnisse Sie und euch auch beflügeln für das neue Jahr, dort auch mit einem gewissen Optimismus hereinzugehen und dass also Glück und Gesundheit das Ganze dann noch ein bisschen vervollständigen. Das wäre Das wäre sehr schön.
Uli, das hast du so schön gesagt, dass ich mir nebenher eine Kerze angezündet habe. Und ich gebe dir recht, ich bin ja auch ein extrem positiver Mensch. Und natürlich gab es viele spannende Themen. KI, du hast es schon gesagt. Aber unsere Zeit ist begrenzt und ich dachte, wir gucken einfach mal die Presseerklärungen an, weil das sind die Themen, die bei uns wirklich brennen. Und auf die vielen Guten guckt man natürlich jetzt bei so einem, ja, bei so einem Schnelldurchlauf durchs Jahr nicht, sondern auf die, die besonders wichtig waren. Das heißt ja nicht, dass es nicht ganz viele schöne Momente gab. Im Prinzip war es das, Uli. Ich danke dir sehr, dass du mit mir wieder so einmal durch das Jahr durchspaziert bist. Ich habe zum Schluss noch eine gute Neuigkeit für euch Lauscher da draußen. Premiere, es gibt in diesem Jahr keine Weihnachtspause. Es ist so viel angefallen und ich zeichne auch diese Woche noch auf. Wir senden durch. Aus verschiedenen Gründen, weil ich es will, weil ich es kann und weil ich vorsichtshalber ein Date mit Chan Yo habe, falls sich doch noch was tut in Sachen Verfassungsschutzgutachten. Ich bin also on hold und ich komme jetzt auch nicht wieder raus. Ich habe es ja auf Social Media schon angeteasert. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk für euch. Das kommt am 4. Advent. Und ihr habt jetzt noch Zeit zu raten. Ich habe einen eurer absoluten Lieblingsgäste nochmal eingeladen. Zwei der Top 5 Folgen gehen auf sein Konto. Bis vor kurzem waren es sogar 3. Aber Chan Yo hat eine Blutgrätsche hingelegt und wohnt jetzt auch in meinen Top 5. Hört da auf jeden Fall rein in den oder über die Feiertage. In der Episode selbst wird es nämlich noch ein weiteres kleines Präsent für euch geben. Lieber Uli, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir, deiner Familie, ich wünsche allen meinen Lauscherinnen und Lauschern da draußen, allen Kolleginnen und Kollegen, wie sagt Böhmi immer so schön, dazwischen und außerhalb, also einfach allen, die uns jetzt gerade zuhören, die mit uns arbeiten, die in diesem Jahr eine Rolle für uns gespielt haben oder für die wir eine Rolle gespielt haben, je nachdem. Frohe Weihnachten, ein gesegnetes neues Jahr und vielleicht lassen wir 25 einfach auf uns zukommen, machen das Beste draus. So ein bisschen liegt es ja in unserer Hand, was wir aus dem neuen Jahr machen. Ändern können wir es eh nicht. Vielleicht können wir aber für die passende Einstellung sorgen und das anpacken, was wir tatsächlich beeinflussen können. Ich glaube, das wäre so mein Wunsch an euch alle da draußen. Und magst du dich noch anschließen, Uli?
Liebe Steffi, das hast du ganz wunderbar gesagt. Dem gibt es überhaupt nichts hinzuzufügen. Nur eins, und das sei an dieser Stelle auch erlaubt, einen ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BRAC. Ohne euch können wir das, was im Präsidium ehrenamtlich geleistet wird, nicht tun. Wir können nicht so effektiv und schnell sein. Und das muss man eben auch mal sagen. Man braucht einfach diese wunderbaren, zugewandten, loyalen und fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür einen herzlichen Dank. Und wie gesagt, allen, die zuhören, bleibt optimistisch. Ich habe es gesagt, ein Leben ohne Hoffnung wäre kein richtiges Leben. Halten wir uns an dieses Motto: Gesundheit, Glück für alle. Genießt die Weihnachtstage und ein gutes Jahr 2025.
Uli, ich danke dir. Wir sehen uns auf der anderen Seite.
Das tun wir. Bis dann. Ciao.